Herzlich willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind und eingeschaltet haben, wenn wir in der kommenden Stunde über das Thema sprechen. Was für ein Menschentyp bin ich? Zu Gast haben wir heute Reinhold Rute, zugeschaltet aus Wuppertal. Herr Rute ist Ehe- und Psychotherapeut, er ist Bestsellerautor. Er hat über 100 Bücher herausgegeben zu ganzheitlichen Themen der Lebensberatung. Ja, es geht um die Perfektionismusfalle oder auch über Gelassenheit, über Erziehung, über Eheberatung, über Angst und Arbeitssucht und Stress. So die ganze Palette der Probleme, die sich im Alltag einstellen können. Und wie gesagt, heute geht es um Typen und Temperamente. Und dazu darf ich Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Rute.
Ja, ich grüße Sie auch ganz herzlich, Frau Engert.
Ja, und ganz erstaunlich finde ich immer wieder, dass Sie doch mit einer jungen Stimme hier bei uns im Radio sprechen. Und ich glaube, keiner würde denken, dass Sie schon über 81 Jahre alt sind, beziehungsweise jung kann man fast sagen, wenn ich Ihnen ein bisschen schmeicheln möchte.
Ja.
Denn es ist ja schon erstaunlich, dass Sie sich auch immer noch nicht zur Ruhe gesetzt haben, sondern weiterhin tätig sind, auch in der Beratung. Ja, und ja, irgendwie können Sie uns vielleicht noch aus dem Nähkästchen etwas plaudern, was denn, wo denn eigentlich Ihr Jungbrunnen sitzt, aus dem Sie offensichtlich schöpfen. Ist das Ihre Arbeit?
Ja, wirklich, wenn Sie so fragen, es ist meine Arbeit, es ist auch der Glaube, ein Glaube an Gott, an Christus, gar keine Frage. Und in dieser Kombination aus dem Glauben heraus auch Menschen zu helfen und tätig zu sein, von daher, wie gesagt, ich sagte auch, das hält jung.
Dann wollen wir diese Quelle heute gemeinsam anzapfen, wenn es um ein interessantes Thema geht. Denn es gibt Menschen, die sich pudelwohl in ihrer Haut fühlen. Sie strotzen nur so vor Gesundheit und Selbstvertrauen. Nicht selten gebärden sie sich wie ein satter Säugling, der sich gerade an der Mutterbrust gelabt hat. Den gewissenhaften Ordnungsmenschen bringt so ein leichtfüßiger Lebenskünstler nicht selten allein durch seine pure Anwesenheit aus der Fassung. Ihm geht es um die Einhaltung hoher moralischer Maßstäbe. Immer wieder geraten beide aneinander. Ja. Während sich der Helfertyp warmherzig in seiner Aufopferungsbereitschaft verströmt, bleibt der Egozentriker ein kühler Einzelgänger. Immer wieder haben wir Schwierigkeiten im Umgang mit bestimmten Menschen. Deren So-Sein bleibt uns ein unergründliches Rätsel und umgekehrt scheint es auch nicht anders zu sein. Wir geben uns vielleicht Mühe und kommen doch nicht aus bestimmten Verhaltensmustern heraus, von denen wir doch genau wissen, dass sie die Fronten weiter verhärten. Woran liegt das eigentlich? Haben wir uns in den anderen schon einmal richtig hineinversetzt oder uns über unser So-Sein schon einmal mehr Klarheit verschafft? Ja, wie sind wir eigentlich und warum sind wir so, wie wir sind? Wie können wir unser Verhalten begreifen, unsere Motive ergründen, aus dem Kreislauf ewig wiederkehrender Probleme ausbrechen? Und diese letzten Sätze, die stammen aus keinem anderen Buch als aus einem von Reinhold Rute, das den Titel trägt Typen und Temperamente, die vier Persönlichkeitsstrukturen. Es ist vor 2 Jahren neu im Brendo Verlag erschienen und es ist das Buch, das uns auch heute in dieser Sendung begleiten wird. Ja, denn wie Sie schon gesagt haben, Sie verarbeiten ja auch viele Probleme selbst in Büchern und das hat Sie wahrscheinlich in Ihrer Beratungspraxis ein Leben lang begleitet, Herr Rute. Wenn ich zuerst einmal fragen darf, die Unterscheidung in Typen und Temperamente, inwieweit hat Ihnen und auch Ihren Klienten das denn überhaupt weitergeholfen?
Ja, also ich arbeite seit vielen Jahren mit diesen 4 Typen. Die meisten von Ihnen kennen die Typen von Hippokrates aus dem Altertum, der Sanguiniker, der Phlegmatiker, der Choleriker und den Melancholiker. Das sind ganz bekannte Typen und wir haben festgestellt, dass der Mensch so unglaublich kompliziert ist und dass es immer wieder Leute gegeben hat, Wissenschaftler, Ärzte, Psychologen, wie auch immer, die versucht haben, diesen komplizierten Menschen ein bisschen besser zu verstehen. Sie haben eben ja schon mal so ein paar Dinge erwähnt, da ist auf der einen Seite der sehr genaue, der gewissenhafte, der zwanghafte Typ und dann ihm gegenüber so ein offener Typ, so Herz auf der Zunge, was willst du von mir hören, ich erzähle dir alles, ein ganz zugewandter Typ. Und da wird schon deutlich, wenn wir das, diese Begriffe haben wir immer mal wieder formuliert, dass wir sagen, da gibt es den extravertierten Typ, also den nach außen gekehrten Typ, da gibt es den nach innen gekehrten Typ und dann gibt es den Kopftyp und dann gibt es den Bauchtyp, um das mal ganz salopp zu sagen. Da habe ich schon wieder vier Dinge genannt, die ganz entscheidend deutlich machen, wo Unterschiede beim Menschen in seinem Temperament, in seiner Persönlichkeitsstruktur zu finden sind. Ich arbeite gern natürlich mit einer etwas anderen heute, die klingt ganz ähnlich, die Begriffe hören sich nur ein bisschen kompliziert an, aber sie spiegeln im Grunde ganz genau das Gleiche wider, was ich habe eben mit anderen Begriffen versucht deutlich zu machen. Ich weiß nicht, ob wir die so nennen dürfen, das ist auf der einen Seite der schizoide Typ, dann kommt der depressive Typ, dann kommt der zwanghafte Typ und dann kommt der hysterische Typ. Sie hören schon, die klingen alle so ein bisschen krankhaft und man hat sie ursprünglich auch an Krankhaften gemessen. Und heute weiß man, wir gehören alle dazu, nicht weil wir krank sind, sondern weil diese Dinge, die wir mit diesen Worten ausdrücken wollen, alle widerspiegeln. Schauen wir uns nochmal das Wort Schizoid an. Das heißt eigentlich gespalten zu den Menschen, getrennt von der Welt, getrennt von Menschen. Da haben wir es mit Leuten zu tun, die sehr eigenwillig sind, die sehr selbstständig, unabhängig reagieren. Sie brauchen die anderen Leute nicht. Wir finden sie häufig in der Wirtschaft wieder, sehr selbstständige Herrschertypen, die wirklich bestimmen können, die was aufreißen, was anpacken können. Aber wie gesagt, es sind nicht sehr zugewandte Leute, eher introvertiert, eher abgehoben, eher kopfgesteuert, so könnte man diese Leute bezeichnen. Da wird also schon deutlich, eine ganz bestimmte Sorte, die wir eben so ein bisschen mit introvertiert bezeichnet haben, finden wir hier häufig wieder.
Wie Sie selber sagen, also die Bezeichnung dieser Typen stammt von dem Psychoanalytiker Fritz Riemann, der wohl auch auf Hippokrates zurückgeht und dass diese Lehre der vier Temperamente, das kennen wohl die meisten vielleicht eher. Nun ist die Frage, wenn wir heute mit diesen Begriffen umgehen, schizoid auf der einen Seite, depressiv das Gegenstück oder zwanghaft und hysterisch, dann ist ja damit nicht gemeint, wie Sie sagen, dass wir hier krankhafte Bilder oder Persönlichkeitsstrukturen beschreiben. Die Frage ist nun, ist denn diese Einteilung, man könnte ja denken, Mensch, das sind ja nur vier Einteilungen, ist das denn alltagstauglich, dass man jetzt auch nicht den Eindruck bekommt, in eine bestimmte Psychoschublade dadurch abgeschoben zu werden oder schlimmstenfalls eben doch in das krankhafte Bild hineinzurutschen?
Sagen wir mal so, also man hat festgestellt, dass also die vier Dinge, die ich auch eben schon mal so genannt habe, wirklich durch die ganze Menschheitsgeschichte gehen. Selbstverständlich kriegen wir viele Einzelheiten nicht hin. Einen Menschen hundertprozentig zu verstehen, das wird uns nicht gelingen. Aber wenn ich das als Therapeut sagen darf und als Seelsorger, das interessiert mich im Grunde auch gar nicht, sondern ich will seine Hauptmerkmale, seine Hauptüberzeugungen, seine Hauptlebensstile, Äußerungen, die möchte ich gern kennenlernen, und denn die stehen oft im Widerspruch zu seinem Partner, zu seinen Kindern, zu Vorgesetzten, zu anderen Menschen in der Gemeinde und so weiter. Und wenn wir das sehr genau durchschaut haben und können da den Menschen besser verstehen, dann können wir ihm auch helfen. Er selber versteht sich besser, die anderen können sich besser einfühlen und, das ist ja auch ein ganz wesentlicher Punkt, dass dann auch leichte Korrekturen im Gebet, in der Psychologie, in der Arbeit, in der Seelsorge möglich sind. Einen Typ total umzustellen, ich glaube auch nicht, dass Gott das will. Denn wenn wir uns die Jünger anschauen, die Jünger Jesu anschauen, da sind ja auch ganz verschiedene Leute. Nicht? Da ist auf der einen Seite der Petrus, das ist ein Sanguiniker, wie er im Buche steht, mit der Zunge ganz schnell bereit. Auf der einen Seite kann er ein Christusbekenntnis hinhauen, das ist unwahrscheinlich. Und dann kriegt er einen drüber von Jesus, Satan, hinter mich an einer anderen Stelle, nachdem er ihm auch mal so ganz schnell irgendwas sagen will, natürlich in guter Absicht. Absicht, wie immer, dass der Petrus oder nehmen wir den Johannes, diesen lieben, so ein ganz warmherziger, wahrscheinlich der depressive Typ, nicht wahr? Oder der zwanghafte, einer, der eigentlich nur negative Sätze gesagt hat über Jesus, auch ganz zum Schluss, wenn er sagt, als Jesus schon auferstanden war, das glaube ich nicht. Da wird auch deutlich, wie heißt er nochmal?
Der Thomas.
Der Thomas, richtig. Also Thomas, der Zwilling, der Zweifler, nicht? Das ist so ein bisschen mit diesem Temperament auch des Depressiven beziehungsweise des Zwanghaften, wenn wir diese Begriffe jetzt nehmen wollen, übersetzt. Wie gesagt, Hippokrates sprach vom Melancholiker, heute sprechen wir vom Depressiven, meint im Grunde das Gleiche. Oft sagen wir auch, ja, der ist hier melancholisch oder der ist depressiv oder, wie gesagt, zwanghaft. Da sitzen Fragezeichen drin, da sitzen Zweifel drin, da sitzt Pessimismus drin. Und da wird es schon deutlich, das ist eine Grundeinstellung zum Leben. Und man glaubt nicht, was sich alles daran aufhängt, in der Beziehung zu Gott, in der Beziehung zu Menschen, in der Beziehung zur Arbeit, in der Beziehung zu Krankheiten. Man könnte sagen, alle diese Bereiche werden durch solche knappen Typisierungen charakterisiert. Sie haben recht, Sie sagten das eben, das kann natürlich sein, dass man hier oder da so ein bisschen zum Schubladendenken neigt, aber davor sollten wir uns hüten, sondern nur auch immer wieder die Frage, wenn wir das mal, oder wie ich jemand frage, fühlen Sie sich da verstanden, was spricht Sie da an und so weiter, und Sie sagen, ja, das trifft im Wesentlichen genau meine Struktur, ja, dann sind wir mittendrin.
Jetzt sind ja die vier Typen auch sehr differenziert. Da kommen ja wirklich also alle Schattierungen auch vor. Deshalb muss man wahrscheinlich jetzt sich nicht fürchten, den Menschen in vier Grundtypen zu pressen. Das liegt dieser Einteilung fern und das ist ja auch eine gängige Einteilung. Vielleicht kurz noch die Frage. Im Gegensatz zu anderen Einteilungen, wie zum Beispiel der des Enneagramms von Richard Rohr mit den neun Typen, mit dem Perfektionisten,
dem Denken. Neun Gesichtern der Seele.
Ja. Der geht nun auf diese Sufis zurück.
Die vier Dinge drin vor, nur diese Typisierung ist noch differenzierter und er hat so Nebentypen, könnte man die auch nennen, sehr stark mit eingebunden. Die kommen natürlich in den vier Grundtypen auch vor. Denn wenn wir beispielsweise bei den vier Grundtypen, ob wir jetzt den Hippokrates nehmen, ob wir den Fritz Riemann, der diese tiefenpsychologischen Typen geschaffen hat, von ihm stammen übrigens auch nicht die Begriffe, sondern die stammen aus der Psychologie, aus der Medizin, die er übernommen hat, aber mit sehr starker Verwandtschaft an die vier Typisierungen von Hippokrates. Wie gesagt, vielleicht nochmal, jeder Typ hat eine positive Seite und das ist das Positive, das Gute daran, dass man sagt, wenn einer, nehmen wir mal das Zwanghafte, zunächst mal stört man sich ja so ein bisschen. Ja, der ist zwanghaft. Ja, was heißt das? Positiv. Der ist sehr genau. Der ist sehr gewissenhaft. Der ist sehr zuverlässig. Der ist pünktlich. Auf den kann man sich verlassen. Das ist die positive Seite. Die, wo eine positive Seite ist, da ist natürlich im Leben immer auch eine negative Seite. Nicht, dass man sagen kann, ja, wer jetzt zu pingelig ist, wer jetzt zu genau ist, wer übergenau, da haben wir das Wort schon, übergenau, übersorgfältig, überkorrekt. Dieses Wort über macht deutlich, dass genau eine Ecke zu viel, da sind wir im negativen Bereich und wenn wir noch eins drauf geben, dann sind wir im Störbereich und vielleicht noch einen drauf negativ, dann sind wir im krankhaften Bereich.
Der zwanghafte, die zwanghafte Persönlichkeitsstruktur, wenn Sie die ansprechen, bleiben wir doch mal dabei. Was hat die denn für Schwierigkeiten in Beziehungen zu anderen Menschen? Sie sagen ja, positiv ist der Ordnungsmensch, negativ können wir ihn vielleicht als Prinzipienreiter oder als Pharisäer bezeichnen.
Man könnte ihn wirklich, da sind wir auch, wenn wir eine andere Begrifflichkeit nehmen, Christa Mewes hat, glaube ich, diese Formulierung gewählt, das ist der Ordnungsmensch. Das heißt also nicht zwanghaft, hat nichts Negatives, sondern zunächst der Ordnungsmensch. Ja, aber wenn wir hören, ja, das ist ein Ordnungsmensch, dann haben wir immer so ein bisschen Flackern in den Augen und sagen, na, ist er denn, wo eckt er denn an? Ich meine, wenn einer zu ordentlich ist, zu pingelig, dann könnte daraus ein Sauberkeitsfanatiker werden. Da hat eine Frau, die kann einen Putzfimmel kriegen, die kann nicht aus dem Hause gehen, wenn nicht alles tiptop in Ordnung ist und so weiter und so weiter und so weiter. Da sind wir im negativen Bereich und wie gesagt, noch eine Schraubendrehung weiter, dann sind wir im krankhaften Bereich. Aber den Ordnungstyp brauchen wir, wenn wir auf die Bahn, auf die Post, auf Elektrizität und Gas, wir spüren das ja jetzt im Winter, uns nicht verlassen können, dann sind wir arm dran und da brauchen wir gewissenhafte Leute, die das also wirklich, auf die man sich verlassen kann.
Wie entsteht denn so eine zwanghafte Persönlichkeitsstruktur? Was spielt da alles hinein? Oder welchen Anteil hat jetzt, haben hier Erbanlagen, haben auch das Verhalten der Eltern, also die Erziehung in der Kindheit? Ja, oder was ist einfach da und unveränderbar?
Es sind im Grunde drei Momente, die einen Menschen charakterisieren. Das erste Moment, und das ist vielleicht auch das Stärkste, das müssen wir je länger, je mehr auch erkennen, das ist die Erbanlage oder das ist das Anlagebedingte, das, was wir von Hause aus mitbringen. Man kann also wirklich sagen, wenn heute, wenn Sie ein Kind haben oder einen erwachsenen Menschen, der schon als Kind auch zwanghafte Züge zeigt, wenn er schreibt, ganz pingelig, genau und sauber, wenn er einen Klecks gemacht hat, reißt er die ganze Seite raus, das kann er nicht haben, das kann er nicht ertragen, dann ist das mit relativer Sicherheit anlagebedingt. Nur jetzt, und das leuchtet ja ein, wenn Sie jetzt meinetwegen die Mutter haben, die meinetwegen eine solche zwanghafte Natur gewesen ist, sehr pingelig, sehr genau, sehr zuverlässig und so weiter, dann wird das natürlich verstärkt. A, haben wir gesagt, ich will nochmal die drei Dinge nennen, die Vererbung, die Anlagebedingte, zweitens die Erziehung, die Sozialisation und das dritte ist ein ganz wesentlicher Punkt, der für mich auch als Christ wichtig ist, das, was ich aus Anlage und Erziehung gemacht habe, das, was ich da jetzt für mich, für mein Leben rausgefiltert habe. Um nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, also wenn wir ein Kind sehr zwanghaft haben, dann ist da die Anlage da. Auf der anderen Seite, jetzt kommt aber die Mutter, die jetzt ständig auch noch antreibt mit ihrer Genauigkeit, mit ihrer Korrektheit, die dahinter sitzt, dass das Kind sich sauber hält und so weiter. Und wenn es jetzt meinetwegen auch noch das älteste Kind wäre, da kommen noch einige andere, die sind dann so ein bisschen unordentlicher, dann kommen mehrere Dinge zusammen. A, die Anlage, das Kind ist also sehr pingelig, die Mutter unterstützt das noch durch die Erziehung und drittens, das Kind entscheidet sich für diese Rolle, weil es jetzt allen anderen Kindern damit überlegen ist, es ist Mutters Liebling, die anderen sind so ein bisschen oberflächlicher und dieses Kind steht im Mittelpunkt, so Mutters Vize und korrigiert die anderen wie die Mutter.
Interessant ist noch, Sie haben ja jedes Temperament sehr genau geschildert, nach bestimmten Fragen auch immer. Wie verhält sich denn der zwanghafte Typ im Hinblick auf den Glauben? Also was hat er da für Probleme vor allem?
Ja, also der Zwanghafte im Glauben, was könnten wir sagen? Er ist an das Wort gebunden. Wenn wir zum Beispiel so einen Satz hören, wenn Jesus gesagt hat, auch das i-Tüpfelchen im Gesetz muss eingehalten werden, diesen Satz, den würde beispielsweise ein Christ zu seiner Lebensmaxime erheben. Wenn er da jetzt also in der Predigt, im Gottesdienst, von wem auch immer, so ein bisschen liberalere Züge hören würden, dann ist er ausgesprochen pingelig, dann ist er sehr korrekt, dann ist er sehr gewissenhaft, das Wort, sie sollen lassen stehen, hat zwar Luther gesagt, aber da wird eben deutlich, hier geht es um die äußerste Genauigkeit an dieser Stelle und das würde ihn immer wieder charakterisieren. Das heißt, so genau wie er im Leben ist, so genau versucht er auch biblische Maßstäbe, biblische Ordnungen und Regeln, die 10 Gebote beispielsweise oder was es immer ist, einzuhalten. Es kann also sein, dass er da, und jetzt geht es wieder darum, ist das im gesunden Bereich, dann wird er gesund, sage ich jetzt mal, und normal diese biblischen Wahrheiten im Glauben leben, glauben und praktizieren. Oder es geht ein bisschen auf die negative Seite und noch einen Schritt weiter in den Störbereich. Dann haben wir natürlich eine ganze Reihe Leute, die hier jetzt ja übertrieben handeln, und wenn dann irgendetwas bei einem anderen oder bei sich selber nicht in Ordnung ist, dann leiden die wahnsinnig und haben dann auch ein Sündenverständnis, dass sie manchmal glauben, ihnen kann nicht geholfen werden, ich kann nicht gerettet werden, ich bin so schlecht, weil sie nur immer wieder auf die negative Seite, auf die Sünden, auf die Fehler gucken, die sie machen. Das beispielsweise die Glaubensseite der zwanghaften Persönlichkeit.
Aber ohne die Liebe, Entschuldigung, ohne die Liebe bleibt alles tot. Ist das auch das Problem beim Zwanghaften, der dann unbarmherzig oder hartherzig
ja,
wird?
Ja, und da liegt genau der Punkt. Er kann eben, und da haben Sie, sprechen Sie etwas anderes an bei der zwanghaften Persönlichkeit, je pingeliger, sage ich immer mal wieder, je übertriebener diese Zwanghaftigkeit, diese, ja, bleiben wir nochmal bei der beim Ordnungsmenschen ist, desto unangenehmer ist er für sich und gegen andere. Wenn er da Lehrer wäre oder wenn er da in bestimmten Berufen, ich habe mal so einen Mann aus Felbert, das ist hier ein Städtchen in der Nähe von Wuppertal gehabt, da sind ja die berühmten Schlösserfirmen, das heißt also, wo die Sicherheitsschlösser hergestellt werden. Und da hatte ich einen Mann in der Beratung, der Abnahme dieser Schlösser war, der ließ nichts durchgehen, wenn auch nur die kleinsten Dinge waren, das war verheerend. Aber ich hatte ihn in der Beratung, weil seine Frau höchst unzufrieden mit ihm war, denn auch den Garten und alles, das musste nach seiner Art gemacht werden, und die Frau war genau der Gegentyp, die hätte gern einen Garten, wo so Blumen und Unkraut gibt es ja nicht, nebeneinander wachsen und so weiter, und da Freude hat, da kriegt er zu viel, weil er das nicht weil er das körperlich, seelisch nicht ertragen kann.
Hm. Herr Rute, wie ist denn dem Zwanghaften zu helfen, therapeutisch, seelsorgerlich?
Bitte?
Wie ist dem Zwanghaften denn zu helfen, therapeutisch, seelsorgerlich?
Man kann es ihm zunächst nur bewusst machen, dass er auch sieht, wenn man ihn jetzt fragt, wie deine Frau leidet darunter, deine Kinder leiden darunter, wie ist es an der Arbeitsstelle? Ja, meine ganzen Kollegen sind gegen mich, die Betriebsleitung oder die Geschäftsleitung sind natürlich von mir angetan, weil ich so pingelig bin, nichts durchgehen lasse. Und dann, ja, was wollen Sie tun? Ja, ich weiß selber, ich stehe mir da im Wege, und wir können nur, es war ein bewusster Christ, der spürte an sich, wie er eigentlich ein Tyrann geworden war, so müssen wir es schon sagen. In der Familie, in der Beziehung, in der Gemeinde, alle Gemeindeglieder gingen ihn aus dem Wege, weil sie ihn kannten, wenn der den Mund aufmachte. Das war immer nur Kritik am Pastor, am Pfarrer, an irgendwelchen Dingen, die da gemacht wurden, weil alles nicht hundertprozentig war, weil überall Fehler und so weiter drin waren. Das ist ein ganz langer Weg in homöopathischen Dosen, dass man im Gebet oder zunächst mal erkennt, ja, das ist richtig bei mir, es ist richtig, es ist falsch, das habe ich erkannt, und jetzt muss ich in seinem Namen daran arbeiten, in ganz kleinen Dingen, denn das ist ja, das sitzt ja, hätte ich beinahe gesagt, in jeder Zelle, wenn man das so ausdrücken will.
Wenn ich das so richtig herausgehört habe, dann kommt das nicht selten vor, dass ein zwanghafter Mensch mit einem hysterischen Gegenstück sich bindet, also dass sie eine Liaison eingehen.
Ja, das kommt leider sehr häufig vor. Ich will es nicht ins Extrem bringen, aber bei mir ist es ähnlich. Ich bin ein hysterisch depressiver Typ, das sind meine Hauptkennzeichen. An erster Stelle das hysterische Element, an zweiter Stelle eben das depressive Element, und meine Frau ist genau das Gegenteil, sie ist schizoid zwanghaft. Und wir haben immer wieder, wir sind 56 Jahre verheiratet, und immer wieder werden wir gefragt, ja Mensch, wie machen Sie das? Und meine Frau sagt dann auch immer wieder, leicht ist das nicht. Denn jeder von uns beiden hat ja ganz unterschiedliche Vorstellungen vom Leben und von den Dingen, die wir tun. Ich bin der Großzügige an dieser Stelle, nicht? Das ist ja das Gegenstück vom Zwanghaften. Es kommt auf den Pfund nicht drauf an. Es darf auch für 10 Cent mehr sein und so weiter und so weiter. Während bei meiner Frau, das würde sie so nicht ohne weiteres durchgehen lassen. Und da gibt es an allen Ecken kleine Schwierigkeiten, das ist logisch. Sie muss sich auf mich einstellen und das ist Liebe und ich mich auf sie. Anders geht es nicht.
Aber offensichtlich ziehen sich die beiden Pole doch irgendwie an.
Ja, vielleicht, das ist wirklich verrückt im Leben. Also man sagt in der Fachwissenschaft, wenn es um Psychologie und Partnerwahl geht, dass Leute, die ähnlich wären, besser zusammengehen können. Bloß die sind mir noch nicht begegnet. Wenn ich Vorträge halte und da sitzen 300, 400 Leute schon mal und ich frage bei dieser Thematik, wer ist unterschiedlich oder wo sind zwei, wo beide gleich sind, meldet sich kein einziger. Ich meine, schon eine Frau und ein Mann sind ja schon unterschiedlich. Wir finden ja sehr viele Dinge, die wir gemeinsam haben, aber Frauen haben eine andere Weltsicht an vielen Dingen wie die Männer. Das geht beim Spielen, bei der Arbeit, bei der Mathematik. Wir können Dinge nehmen, da sind wir unterschiedlich. Und dann kommen eben die Prägungen der Gegend, der Eltern, der Großeltern und so weiter hinzu, sodass sich ganz bestimmte Typen herausprägen und immer wieder gesagt, so Hauptlinien, die entweder, wie gesagt, ich will einmal die vier Dinge nochmal nennen, nach außen gekehrt, nach innen gekehrt, kopfgesteuert, bauchgesteuert. Das sind so wesentliche Elemente und da kann man unglaublich anecken, weil jeder ja aus seinem Denken, aus seiner Welt argumentiert.
Wobei man jetzt auch sagen könnte, wenn der Zwanghafte und der Hysterische zusammenkommen, der Zwanghafte, der hier wirklich das Moment der Ordnung, der Genauigkeit, des Gehorsams aufrechterhält, wenn er etwas Abstriche macht und sich an den Hysterischen bindet, der jetzt ein freiheitsliebender Lebenskünstler ist, ein Optimist, eine Leitfigur, aber dann doch wiederum zu unbeständig, zu flatterhaft, Ziele durchzusetzen. Also ist es realistisch zu sagen, in einer Partnerschaft, wenn die beiden sich nun annähern, dann könnte es ja ein ideales Zusammenspiel geben.
Das wäre genau das Ideale. Ich würde sagen, bei uns beiden auch. Also mir hat es häufig im Leben an Ordnung, an Pingeligkeit und so weiter gefehlt. Heute bin ich ja, ich möchte mich jetzt an der Stelle jetzt nicht rausstellen, ich habe meiner Frau oft in meinen Jahren wehgetan durch Unordentlichkeit und so weiter. Heute ist es so, dass ich glaube, an manchen Stellen pünktlicher, genauer bin, weil sie mich auch ja liebevoll korrigiert hat, was ich annehmen kann. Und ich sage es auch als bewusster Christ, im Glauben erkannt habe, dass ich da eine Ecke hatte, wo ich was an mir tun musste. Ich habe bei diesen Tests plötzlich festgestellt, dass mir die Seite der Zwanghaftigkeit völlig gefehlt hat, die ich ins Gebet und in Arbeit nehmen muss. Und bis in meine Bücher hinein, die sind, glaube ich, weitgehend gut strukturiert, sonst könnte ich die gar nicht schreiben, die würde man gar nicht lesen, die würde man gar nicht verkaufen können. Aber vom Wesen her, ursprünglich ist das nicht meine Art.
Ja, das stimmt natürlich in der Tat. Die Bücher sind wirklich so, dass man sie eigentlich selber durcharbeiten kann und dann auch auf das eigene Persönlichkeitsprofil stößt, sehr klar strukturiert.
Ja.
Und das wollen wir hier natürlich auch noch tun, denn was jetzt am hysterischen Persönlichkeitstyp vielleicht noch fehlt, die Frage, wo hat er Schwierigkeiten in der Liebesbeziehung?
Ja.
Oder worunter leidet dann der Partner, sagen wir es vielleicht so herum?
Ja, man könnte vielleicht sagen, Sie haben es schon angedeutet, der Hysteriker ist ein Lebenskünstler. Es ist einer, ein Optimist. Das machen wir schon, das schaffen wir schon, wo steht das Klavier, das spielen wir schon. Ein bisschen jetzt übertrieben. Aber es ist der Typ Mann oder Frau, die das Leben anpackt, die neugierig sind auf alles Neue und so weiter. Während der zwanghafte Typ ist eher der Zurückhaltende, der riskiert nichts. Der hat einen ganz klaren Rahmen. Ein Zwanghafter würde nie zum Mond fliegen können und hätte auch die Idee nicht, weil er sagt, das geht nicht. Oder würde auch gesagt haben, gibt es ja diese Beispiele genügend, als die Zug Zug empfunden wurde. Da habt ihr gesagt, das kann kein Mensch aushalten, diese Schnelligkeit, wie ein Zug fährt und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, der Zwanghafte denkt im Rahmen, der Hysteriker geht über jeden Rahmen hinweg. Das ist seine Art von der Neugier oder von der Lebensgestaltung her, aber da liegt, Sie sagen es, eine Gefahr, dass er meinetwegen auch moralische Prinzipien, Gesetze und so weiter überschreiten kann, weil er die Grenzen leicht verrutscht, kommt doch nicht so drauf an. Das ist eine ganz große Gefahr, auch im Glauben. In jeder Weise muss er sich in Acht nehmen, weil er, ja, ich sage auch, der Hysteriker ist der kindlich Gläubigste von allen. Wir haben sehr viele kindlich Gläubende, da gehört auch der Petrus dazu, denn der Sanguiniker ist ja der Hysteriker. Das ist ja nur eine andere Formulierung, sehr schnell mit dem Wort dabei, das Herz auf der Zunge, sehr zugewandt, aber wie gesagt, es liegt häufig ein Schuss Oberflächlichkeit drin und da muss sich dieser Typ in Acht nehmen, dass er da die Grenzen einhält, die nun mal im Leben gesteckt sind.
Hm. Also sehr charismatisch, aber das
ja,
da Kreuz
wir,
oder Leid
also
vermeidet er auch lieber.
Etwas an. Wir finden bei den Hysterikern außerordentlich viele Charismatiker. Verstehen Sie die so, ja, wenn ich es jetzt psychologisch also ein bisschen aus dem Bauch heraus auch Dinge visionär sagen und sprechen und tun können, wo manche Schwierigkeiten mit haben.
Hm. Ganz kurz, bevor wir jetzt auch die Hörer noch einladen wollen, sich mit ihren Fragen zu ihren Temperamenten hier einzuschalten. Den Depressiven haben wir noch gar nicht so genau beleuchtet. Ja. Machen Sie das vielleicht noch einmal ganz kurz, denn hier findet sich der ganz klassische Helfertyp auch wieder.
Ja, ganz genau. Der Depressive ist im Gegensatz, weil das alles ja Gegensätze-Typen. Also wir haben eben festgestellt, der Zwanghafte ist der ausgesprochene Gegentyp zum Hysteriker, weil er sehr gewissenhaft, sehr genau ist. Der Hysteriker ist grenzenlos, er geht über alle Grenzen gern hinweg, macht was Neues. Genauso ist es beim Depressiven und beim Schizoiden. Der Schizoide ist auch ein Genauer. Er ist von Menschen getrennt. Er ist also der Sachtyp. Darum finden wir ihn wieder in allen Berufen, die sachlich orientiert sind. Nehmen wir mal, das kann einer sein, Automechanik oder was auch immer. Alles, was mit Sache zu tun hat, und distanziert ist, während der Depressive genau, das ist der innigste Typ von den Vieren, auch im Glauben auf häufig der innigste Typ, der sehr ernst alles nimmt, der sehr innig ist und menschenbezogen. Also auch an der Stelle genau das Gegenteil vom Schizoiden. Der braucht die Menschen nicht, der will die Menschen nicht, das ist kein Partytyp, das ist der Hysteriker und der Depressive. Der Unterschied zwischen dem Depressiven und dem Hysteriker, beides sind zugewandte Leute, ist der. Der Depressive will nur mit einigen wenigen Menschen ganz innigen Kontakt haben. Und wenn der sagt, ich habe Freunde, dann meint er 1, 2 oder 3 und das ist eine ganz innige Geschichte. Der Hysteriker sagt, ich habe 100 Freunde, das können nicht seine Freunde sein, das sind gute Kumpel, aber er zählt die alle zu seinen Freunden, weil er den Bereich sehr groß zieht. Das ist eher der Partytyp. Der Depressive ist kein Partytyp. Er will im kleinen Kreise, liebt er die Gemeinschaft, aber Innigkeit, Ernsthaftigkeit, Gründlichkeit, Ernsthaftigkeit, könnte man sagen, stehen da im Vordergrund.
Mhm. Ja, Herr Rute, bis hierhin einmal vielen Dank, dass Sie uns die Typen vorgestellt haben. Den Schizoiden, der dem Choleriker vergleichbar ist.
Ja, könnte man sagen.
So in etwa der Einzelgänger, der Egozentriker, der erstmal lange auch über Botschaften nachdenken muss und sehr kopfgesteuert ist, erstmal nüchtern, auch gleichgültig misstrauisch wirkt. Der Depressive, wie Sie gesagt haben, eher der soziale, aufopferungsbereite Typ, der sich auf wenig konzentriert, aber das dann auch ganz richtig macht. Er hat auch Angst vor Trennung, vor Verlust, ist durchsetzungsschwach, auch eher von Weltangst und Grübeleien geprägt. Ja, den Zwanghaften, den Hysterischen, den haben wir hinreichend vorgestellt. Vielleicht haben Sie sich darin irgendwo auch schon wiedergefunden. Und es ist ja oft so, dass wir das Gefühl haben, aus bestimmten Verhaltensmustern einfach nicht herauszukommen. Wir können auch unsere Persönlichkeit nicht völlig umkrempeln, aber dennoch, das Wissen um die eigene Persönlichkeitsstruktur kann uns schon sehr viel helfen auch etwas an uns, an unserem Verhalten zu ändern und sehr viel auch zu bewirken. Da geben Sie auch ganz große Hilfen mit an die Hand, Herr Ruth, in Ihrem Buch. Da geben Sie zum Beispiel 6 Denkanstöße mit, wie man ein Fehlverhalten korrigieren kann, je nachdem, zu welchem Persönlichkeitstyp oder zu welcher Mischung man neigt. Und das wollen wir jetzt gleich im zweiten Teil dieser Sendung dann auch noch angehen. Gleich nach der Musik geht es hier weiter mit Reinhold Rute und dem Thema »Was für ein Menschentyp bin ich?« Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema, was für ein Menschentyp bin ich? Zu Gast ist Reinhold Rute. Er ist Ehe- und Psychotherapeut, Bestsellerautor und gilt als einer der wichtigsten christlichen Lebensberater Deutschlands. Mein Name ist Anjuta Engert, ich begleite Sie durch diese Sendung. Wir haben bereits die 4 Persönlichkeitsstrukturen vorgestellt, nämlich den Schizoiden, den Depressiven, die zwanghafte und die hysterische Persönlichkeitsstruktur. Erschrecken Sie nicht, wenn Sie diese Begriffe hören. Sie sind gängig, sie sind stammen natürlich aus der Psychoanalyse. Aber dennoch geht es hier nicht um das Krankhafte in erster Linie, sondern ganz normal darum, erst einmal die Grundtypen, in denen wir uns alle bewegen, zu erfassen. Und das soll eben auch eine Hilfe sein, unser Verhalten ändern zu können. Jetzt sind bereits 2 Anrufe eingegangen, die ich hier berücksichtigen möchte. Ich darf begrüßen Frau Müller, die uns jetzt aus Frankenthal erreicht hat. Grüß Gott.
Ich grüße Sie.
Ja, schön, dass Sie uns erreicht haben. Ihre Frage.
Ja, ich möchte etwas aus der Erfahrung im Glaubensleben sagen. Und zwar, es gibt wirklich Menschen, die ein ganz großes Gottvertrauen haben, die also, wenn sie Gott ihre Bitten vortragen, sagen wir um Heilung oder wie auch immer, ihm nicht genau ihre Krankheiten bis ins Kleinste erklären müssen, sondern die vertrauen darauf, dass Gott schon eh weiß, was ihnen fehlt und machen das sehr pauschal und sind auch ganz sicher, dass da was passiert. Und die andere Seite ist dann die, wo alles bis ins Kleinste erklärt wird, vor allen Dingen auch, was die Kirche dann auch manchmal vorgibt. Wenn so und so viele Gebete verrichtet werden, so und so viele am Tag, dass so und so viele im Fegfeuer, aus dem Fegfeuer erlöst werden und so weiter, wo ich schon meine Schwierigkeiten auch habe, weil ich einfach denke, irgendwie ist es etwas ungerecht, dass dann für diese so viele Gebete gebetet werden. Und ich denke, wenn Gott die Barmherzigkeit ist, dass er schon weiß, was jeder braucht und dass dann oft die Barmherzigkeit Gottes und auch die Barmherzigkeit der Mutter Gottes viel zu kurz kommen durch dieses zwanghafte Beten oder wenn es dann auch heißt, auch von der Kirche, wenn einmal im Leben dieses oder jenes gebetet wird, kann man nie in die Hölle kommen. Also da habe ich schon meine Probleme mit.
Eine schöne Frage, denn dieser Bereich, der Glaubensbereich, wird von Reinhold Rute auch wirklich in jedem Kapitel zu jedem Temperament angesprochen, Herr Rute. Was würden Sie dazu sagen?
Ja, auch die Dame, die sich jetzt gerade gemeldet hat, da kamen ja auch 2 Dinge zur Sprache. Und zwar, man könnte sagen, wenn man das jetzt typologisch sagt, das erste wäre so die hysterische Einstellung, der Herr macht das schon. Nicht, wenn ich also bete, ich lege alles wirklich kindlich gläubig in seine Hand und ich habe überhaupt, ich rede jetzt mal von mir, überhaupt keine Glaubensschwierigkeiten, weil ich auch der Hysteriker bin, der einfach darauf vertraut, dass der Herr mir hilft, wenn ich ihm das hinlege. Nur, wir müssen eben unterscheiden, dieser optimistische Typ, der steht einem anderen, den diese Dame eben auch ansprach, gegenüber, nämlich dem Pingel, der also jede Kleinigkeit anspricht und vor Ängsten immer wieder in die Knie geht, hat der Herr mir das jetzt wirklich vergeben? Ist das jetzt wirklich weg? Kann ich mich darauf verlassen? Oder ich spüre auch noch gar nichts und so weiter, weil er dauernd seinen Puls fühlt oder seine Körpereigenarten fühlt, wenn Krankheiten im Spiel sind, dass sich da noch nichts getan hat. Er leidet wesentlich mehr von seiner Struktur her, weil er ja pessimistischer, kritischer und so weiter ist. Und leider finden wir das natürlich in der Theologie genauso wieder. Nicht wahr, wenn wir in die Bibel hineinschauen, Paulus war ein ganz anderer Verkündiger als beispielsweise der Johannes. ohne Wertung jetzt, aber da kommen verschiedene Elemente zum Tragen. Paulus war ein Pingel, Paulus war ein Gesetzeslehrer, ein mit sehr viel zwanghaften Zügen. Bitte, wir haben ausdrücklich gesagt, das hat eine positive und eine negative Seite. Genauso bei Johannes, der liebe Johannes, Kindlein, liebet euch untereinander. Verstehen Sie, da ist eine ganz andere Struktur. Beide bringen ganz andere Themen zur Sprache und betonen die. Und das hat immer was auch mit unserem Wesen zu tun. Und genauso, was die Dame sagte, auch in der Verkündigung, ich stimme mit manchem so auch nicht damit überein, was Sie gerade eben zum Schluss sagten, Forderungen und so weiter. Aber das müssen wir im Einzelnen jetzt nicht behandeln.
Die Frage ist vielleicht einfach noch, wie gehe ich denn selber damit um, wenn ich nun das Problem habe, dass ich zu dieser ganz zwanghaften Persönlichkeitsstruktur neige, dann kann es ja auch sein, dass ich in so eine Anklage verfalle. Wie komme ich denn aber zu einer positiven Annahme meiner selbst, meiner Grundstruktur und aber auch das Vertrauen, dass Gott mir helfen kann, das zu wandeln zum Positiven hin?
A, dass ich es erstmal erkenne, dass ich also, wenn ich mich vergleiche mit anderen Christen, dass ich nicht rechthaberisch betone, ich habe Recht, ich achte auf die Kleinigkeiten und so weiter. Die anderen sind ja viel zu großzügig, die beten da allgemein irgendwas daher. Verstehen Sie, diese Kritik am anderen, das ist der erste Schritt, dass wir anfangen, uns selbst anzuerkennen, wie wir sind und die positive Seite, aber auch eben die kritische Seite sehen und jetzt ins Gebet nehmen, da müsste man konkret überlegen, was er beten kann, was er tun kann, damit diese zwanghaften Ausschläge, die zu stark sind, minimalisiert werden, verkleinert werden.
Sie selber sind aber schon auch dafür, dass man schon genau schaut, was, ja. Wer bin ich, was ja. Für ein Typ bin ich, wo habe ich eine Schwäche und dass ich konkret eine Sache dann auch mit ins Gebet nehme und eben auch nicht jetzt pauschal, Mensch, Herr, heile mich von diesem Ganzen.
Ich bin dafür, dass wir konkret beten. Also am Anfang sagte die Dame, glaube ich, ja, also ich bete, da muss ich nicht genau hingucken und so weiter, denn der Herr weiß das. Natürlich weiß unser Herr das, aber wir müssen es auch wissen. Denn ich habe oft erlebt, wenn wir so beten, ich will mal ein Beispiel sagen. Jemand betet, Herr, nimm mir meine Sorgen ab. Dann lautet meine Frage sofort, welche Sorgen denn? Ja, da habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht. Du weißt ja, Herr, ich bin bekümmert, ich habe da Stress und pipapo. Ich habe mir aber nicht Gedanken gemacht. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wozu bin ich ein Sorgenmensch? Was drücke ich mit Sorgen aus? Was will ich im Leben damit erreichen? Wenn beispielsweise herauskommt, dass ich der Gründlichere bin, dass ich allen überlegen bin, in der Familie, in der Gemeinde, weil ich alles ernster nehme, dann werde ich unter der Hand zum Pharisäer und unter Umständen muss ich bei meiner Sorgenproblematik mein Pharisäertum ins Gebet nehmen, dann hören meine Sorgen von selbst auf. Um das nur mal an einem Beispiel deutlich zu machen, wie konkret wir beten müssen und nicht, also Herr, sei mal für mich da, das bete ich auch, aber dann auch die konkreten Dinge in meinem Leben und darum muss das Gebet konkret sein.
Und deshalb raten Sie auch in dem ersten Denkanstoß dazu, bei sich selber anzufangen, wenn wir was ändern wollen, ganz genau hinzuschauen und dann eben auch zu fragen, Herr, was willst du eigentlich, dass ich tun soll? Also er hat uns ja ausgestattet mit Verstand und mit allem, mit Herz und Bauch natürlich genauso, aber dass wir auch selber etwas davon haben. Also dass wir selber diesen Erkenntnisprozess durchmachen.
Gerade in Ehen oder in Beziehungen in der Gemeinde, dem anderen die Schuld zu geben oder dem anderen anzuklagen und so weiter. Und es ist geistlich richtig, dass wir bei uns anfangen. Jede Revolution, jede Bekehrung beginnt bei mir und nicht beim anderen. Ich kann mich nur umändern, aber dazu gehört eben die Einsicht, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, Herr, ich liege an dieser Stelle schief. Und weil ich es so oder so oder so mache, reagiert mein Partner so oder so oder so. Statt dauernd zu sagen, ja, wenn der sich da ändern würde, dann fiel es mir leichter. Nein, die Änderung beginnt bei mir. Dann hat es der andere leichter, auch mit mir umzugehen. Wenn irgendwelche Dinge sind, die mit diesen vier Persönlichkeitsstrukturen zu tun haben. Oder auch mit dem Glauben.
Eine weitere Hörerin hat uns erreicht. Ich hoffe, sie ist noch am Apparat aus Baden-Baden zugeschaltet. Frau Thies, ich grüße Sie. Grüß Gott.
Ich grüße Sie auch. Guten Morgen.
Ich bin jetzt sehr glücklich, dass Sie das noch gesagt haben, Herr Rothe, denn, also das Letztere, denn ich stimme auch überein, man muss bei sich selbst anfangen, um etwas verändern zu können, aber die Menschen jetzt einfach in ein paar Persönlichkeitstypen einzuteilen, das kommt mir so horoskopmäßig vor, und ich denke einfach, in jedem von uns steckt ja von allem ein bisschen. Und es ist ja auch toll, dass der Herr jeden von uns anders geschaffen hat, denn das macht ja auch das Leben bunt. Und also da jetzt drauf rumzureiten, ob da jetzt einer Sanguiniker oder Melancholiker oder Choleriker oder Hysteriker ist, also ich finde, es ist sehr vereinfacht, denn in jedem von uns steckt von allem ein bisschen. Und wenn wir weiterkommen wollen im Glauben oder im Leben, dann kann ich nur empfehlen, zur Beichte zu gehen, im Dialog mit dem Priester zu sein, denn im Priester selbst ist der Herr anwesend und da bekomme ich immer mein Feedback, was jetzt gerade angesagt ist, und da brauche ich mich also mit Persönlichkeitstypen eigentlich gar nicht mehr rumschlagen.
Also, ja, danke schön.
Ja, das ist interessant. Vielen Dank für diesen Hinweis. Der wird immer wieder gesagt, das kann ich auch gut einfühlen. Kein Mensch will eigentlich in eine Schublade reingesteckt werden. Aber es ist einfach so. Auch wenn Sie sich mit dem Priester unterhalten, der kennt Sie inzwischen und der hat sich auch ein Bild von Ihnen gemacht. Der weiß, was er Ihnen sagen will. Da muss er sich um diese vier Typen unter Umständen gar nicht bemühen. Vielleicht benutzt er das Enneagramm oder ganz andere Einteilungen, wo er sagt, also diese Frau ist so und so und so und da hat sie ihre Stärken, da hat sie ihre Schwächen und in ihrer Eigenart fehlt ihr das und das. Das wird im Gespräch deutlich. Ich arbeite einfach mit diesen vier Typen. Sie sagen mir sehr, sehr schnell, wo die Hauptelemente liegen. Sie sagen sehr richtig, wir haben von allem etwas. Aber welche Dinge stehen im Vordergrund? Und diese vier, das ist ja nur auch eine Hilfe für uns zum Verständnis, bringen manche etwas schwerpunktmäßiger zum Gespräch, sodass wir einen Menschen erkennen können, ist er mehr nach außen gekehrt, ist er mehr nach innen gekehrt, ist er ein Kopftyp, ist er kein Herztyp. Denn alle Probleme, die können wir nennen, in der Arbeit, im Glauben, in der Beziehung, haben immer wieder mit diesen Schwerpunkten zu tun, dass da Mängel oder Großzügigkeit, Schwierigkeiten, ja sogar Krankheiten auftauchen können, die mit diesen vier Bewegungsrichtungen zu tun haben.
Ja, sehr schön. Frau Thies, ich danke Ihnen, dass Sie das hier so nochmal gefragt haben, dass wir das auch nochmal an dieser Stelle so klargestellt haben. Eine letzte Hörerin darf ich noch zu Wort bitten, Frau Graf aus Altbach. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Und zwar danke ich für den Vortrag, für die Ausführungen. Jetzt möchte ich mal ein bisschen meine Erfahrung einbringen. Ich denke, meine Mutter, die war ein oder ist ein zwanghafter Typ. Das ist also wahnsinnig gewesen mit der Ordnung, mit dem Putzen, ja. Sogar bis 80 Jahre, also ja. Oder drüber raus, ja. Die konnte sich auch abends oft nicht entspannen, ja. Da musste die weiter wühlen. Ja. Es ist also so, dass das bei mir praktisch fast nicht hängen geblieben ist. Ich bin also im Gegenteil, gut, bei mir kommt dazu, also ich bin geburtsblind, ja,
ja.
Und dieses Zwanghafte, oder das hat mich sogar irgendwo manchmal aufgeregt, ja. Und dann kam da meine Mutter aber auch noch mit diesem schwermütigen Typ, ja, dazu. Sie, ja, hat, ja, dann diese Blindheit, was habe ich verbrochen, was habe ich getan, ich bete, ich mache das und ich mache jenes. Und das sind Dinge, die mich eigentlich schon im Kleinkindesalter belastet haben, dieses ewige Weinen und dieses, ja, Nicht-Zurechtkommen, ja, mit meiner Behinderung. Dass Sie mir da irgendwie da noch weiterhelfen oder, ja, ich weiß nicht, ob Sie dazu noch was sagen möchten.
Ich möchte Folgendes dazu sagen.
Ich lege es auf,
etwas, was wir bisher so nicht angesprochen haben. Ihre Mutter ist depressiv zwanghaft, wenn wir einfach mal diese Typologie anwenden dürfen. Auf der einen Seite der Depressive, er hat sehr nah am Wasser gebaut. Ich übrigens auch, bei Predigten, ich predige predige selber an manchen Stellen, halte Andachten und so weiter, auch bei Vorträgen. Immer wieder kommen mir sehr leicht die Tränen, weil ich, wie gesagt, das ist der Depressive, dieser innige Typ, den vieles unglaublich anrührt. Auf der einen Seite ihre Mutter, aber auf der anderen Seite die Zwanghaftigkeit. Es gibt eine Mischung, die kommt sehr, sehr häufig vor und die finden wir häufig bei depressiv zwanghaften Menschen. Da stehen diese beiden Dinge im Vordergrund, genauso wie Sie es geschildert haben. Und da kommt dann die Zwanghaftigkeit hinzu. Das Putzen wird zum Lebensinhalt. Das Putzen von morgens bis abends, ja bis an das Lebensende. Putzen ist dieses Sauberkeitsdenken. Ich muss ja sogar bis in den Glauben hinein, auch wenn er nicht so angesprochen wird, für den Herrn sauber sein. Weil es immer wieder um Klarheit und Sauberkeit und Korrektheit geht. Und das wird zum Punkt im Leben. Und damit kann man sich selbst, aber auch den Kindern, wie Sie es gerade angedeutet haben, sehr ärgerlich werden oder sehr hinderlich sein und diese belasten. Das ist die Last dieses Menschen. Das ist nicht einfach wegzukriegen, vor allen Dingen in einem solchen Alter. Das zu korrigieren ist nicht ganz einfach.
Mhm. Ja, interessant auch noch diese Anmerkung. Und vielleicht zum Abschluss möchte ich doch einfach noch mal ganz kurz auf diesen Merksatz, den Sie in Ihrem Buch zitiert haben, zu sprechen kommen, wo Sie Rudolf Dreikurs, den Individualpsychologen, zitieren, der auch sehr viel Erziehungsliteratur geschrieben hat. Es ist nicht wichtig, was der Mensch mit auf die Welt bringt, sondern was er damit anfängt.
Ja.
Eben, und wie wir schon gesagt haben, Sie sagen ja, wir sollen bei uns selber anfangen und uns nicht herausreden, konkret bieten.
Und wissen Sie, das ist auch genau der Satz, der vom Glauben her mir die Kraft ermöglicht, an den Dingen etwas zu machen. Wir können einen Menschen nicht total umkrempeln, das geht nicht. Das will unser Herr auch nicht. Und wenn Sie sich die 12 Jünger anschauen oder die 11, abgesehen von dem Judas, die sind in ihrem Wesen weitgehend von ihrem Wesen her die gleichen geblieben. Wir haben es vom Thomas gesagt, die letzten Sätze, die hat er am Anfang, stand ein Satz von ihm, Herr, lass uns mit ihm nach Jerusalem gehen, damit wir mit ihm sterben. Das ist genau der erste Satz, den er formuliert hat. Da wird die ganze der Pessimismus ein bisschen deutlich, der durch sein ganzes Leben geht. Jesus hat diesen Mann lieb gehabt. Und wenn wir der Legende glauben, dann hat er das Evangelium nach Indien gebracht. Aber ich schätze, das weiß ich nicht, scheint eine Legende zu sein. Nein, also von daher, dieser Satz von Dreikurs, er ist übrigens kein Christ gewesen, aber ein Satz, der mich vom Glauben her immer wieder anstößt. Ich habe die Möglichkeit, im Glauben Dinge an meiner Charakterstruktur zu ändern, die negativ sind, die krankhaft sind, damit ein gewisses Gleichmaß bei uns erscheint.
Ja, und ich denke, Gott handelt nicht blind und automatisch an uns, sondern nur mit uns. Und so hat er auch Geduld mit uns, aber will natürlich unser eigenes Erkennen mit hineinnehmen. Insofern ist das Buch, das wir hier in dieser Sendung auch vorgestellt haben, Typen und Temperamente, die vier Persönlichkeitsstrukturen von Ihnen, von Reinhold Rute, im Brendo Verlag erschienen. Es ist eben auch eine Hilfe, im geistlichen Leben weiterzukommen, was sehr klar strukturiert ist und auch man sehr gut damit arbeiten kann, um letztendlich zu erkennen, was für ein Menschentyp bin ich. Und damit sind wir am Ende der Lebenshilfe-Sendung heute angelangt. Herr Rute, ich sage Ihnen ganz herzliches Dankeschön, dass Sie hier bei uns in der Lebenshilfe bei Radio Horeb zu Gast waren. Dankeschön und auf Wiederhören.
Wiederhören, grüß Gott, Frau Engert.
Sie haben die Möglichkeit, verehrte Hörerinnen und Hörer, sich dieses Buch zu besorgen oder auch einen Mitschnitt auf CD. Sie können dazu einfach bei uns auf die Homepage schauen unter www.horeb.org. Dort können Sie einen CD-Mitschnitt per Mausklick bestellen oder auch Informationen zu dieser Sendung abrufen, nämlich nochmal den genauen Titel oder auch andere Informationen über Radio Horeb. Beim Hörerservice warten noch andere Informationen auf Sie. Wenn Sie nicht via Internet verbunden sind, dann können Sie doch zum Telefonhörer greifen unter der 0700 7525 7525 und den Hörerservice zu den üblichen Bürozeiten erreichen. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen ganz gesegneten und schönen Tag. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.